Ein herzliches Willkommen Ihnen da oben. Die kommen meistens zu kurz weg. Als Redner guckt man mehr ins Parkett und denen da unten. Wir freuen uns, dass Prälat Rolf Schäffbuch heute wieder bei uns ist. Er war ja auch während des Bibelkurses bei uns und uns das Wort Gottes auslegen wird. Ich habe zu früh begonnen. Noch ist Gnadenzeit. Noch können wir zusammenkommen. Was bei anderen Kindern Gottes in anderen Ländern durchaus nicht so selbstverständlich ist. Und dieses Noch drückt eine zeitliche Begrenzung, Beschränkung aus. Mit dem Wörtchen Noch beginnt auch das Lied, das wir jetzt miteinander singen wollen. Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Nummer 239.
darf mit Ihnen beten. Herr Jesus, wir wollen jetzt nicht Leute sein, die abseits stehen. Aber du hast die Sorge gehabt, dass wir einen Tag abseits stehen könnten, dass die Verbindung mit dir lahm wird, brüchig. Und du möchtest uns doch zum Vater führen, zum Ziel. Jetzt rede du heute mit uns. Danke, dass wir vor dir leben können. Amen. Darf ich ein Wort des Herrn Jesus lesen? Aus Johannes 6. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. So viele Worte haben wir gar nicht vom Herrn Jesus. Wenn wir es ernst nehmen, würde es eine schmale Broschüre werden. Der Hensler Verlag könnte kein großes Geschäft damit machen. Ein paar Worte. Aber ganz wichtige Worte. Der Jesus hat nie unnötige Worte gemacht. Und hier Stichwort: Es soll niemand verloren gehen. Keines und keiner soll verloren gehen. Das ist der Vaters Wille, der sie mir gegeben hat, dass ich dafür sorge, dass niemand verloren geht von denen, die er mir gegeben hat, sondern dass ich es bewahre bis zum jüngsten Tage. Und dabei hat auch der Herr Jesus voll Sorge seine Jünger gefragt: Was meint denn ihr, wenn des Menschensohn kommen wird, ob er überhaupt Glauben finden wird auf Erden? Werden da noch ein paar Leute da sein? Er hat es erlebt, dass Tausende weggegangen waren nach der Speisung. Wie wird das sein, wenn ich kommen werde nach all den Trübsalen? Haben da Menschen abgehängt und gesagt, da kann man sich nicht mal auf Jesus verlassen, wenn solche Erdbeben passieren, Hungersnöte, Kriege, Verfolgungen. Was soll dann Jesus? Wird er überhaupt noch Menschen finden, die sagen, ja, Jesus, ich bin gespannt auf dein Kommen? Jesus hat die Sorge umgetrieben. Werden da viele abhängen, ausklinken, weglaufen? So wie er seinen Jüngern gesagt hat, wollt ihr auch weggehen? Ich binde euch nicht. Aber eigentlich ist der Wille des Vaters, dass ich nicht eines verliere von denen, die er mir gegeben hat. Ich bin dankbar für viele Hilfen, die ich bekommen habe, Christ zu werden. Angefangen von Eltern und Großeltern und Patentanten und Kinderkirchhelferinnen und Jungscharleiterinnen und Büchern und Lebensbildern und Freizeiten und Gottesdiensten und Gemeinschaftsstunden. Der Jesus hat sich mit mir viel Mühe gegeben und wahrscheinlich könnten Sie das Gleiche auch sagen. Dass wir am Schluss sagen können, ich möchte dazugehören. Jesus, dir nach, weil du rufst. Aber neben uns und mit uns waren doch so viele. Ich dran denke, in unseren Jungscharen mitten im Dritten Reich, weggeblieben, zum Mitarbeiterkreis, zu Hause in der Johannesgemeinde in Stuttgart. Wir waren froh für jeden, der mitgeschafft hat, jeden Monat seine 20 Besuche gemacht hat bei dem Anvertrauten, jeden Dienstagabend Hauskreis, Bibellese, Gebetsgemeinschaft. Wo sind Sie heute? Haben Sie Enttäuschungen erlebt mit Christen? Haben Sie einen Lebensgefährten gefunden, der gesagt hat, ach, man kann auch ohne den religiösen Fimmel glücklich werden, man braucht das nicht? Was hat Sie weggetrieben, dass Sie heute nicht mehr dazugehören? Die vielen, die ich in den Gemeinden besucht, die sagen, früher war ich auch dabei. Ich habe früher im Jugendchor mitgesungen, Kirchenchor, war sogar Kirchengemeinderat. Aber heute, nein, nein, was ich erlebt habe, ja, sprechen Sie darüber. Nein, nein, brauchen wir nicht drüber sprechen. Es gibt so Spannungen, die Menschen weggetrieben haben, Enttäuschungen. Aber manchmal denke ich, die schlimmste Enttäuschung war, dass Menschen gesagt haben, ich habe gebetet, als meine Mutter schwer krank war, krebskrank. Und Gott hat nicht geholfen. Sie ist elend verreckt. Haben wir ihnen das Christsein schmackhaft gemacht, indem wir gesagt haben, alle Gebete werden erhört? Haben wir dauernd geredet von Wundern, was der Jesus alles tun wird? Kann er natürlich. Aber die ersten Apostel, Paulus und Barnabas, als sie die Gemeinden in Kleinasien gegründet hatten, ausgepeitscht in Lystra, Derbe, gesteinigt, endlich waren sie am Ziel dieser Reise mitten durch Anatolien. Und jetzt wären es bloß noch zig Kilometer gewesen zurück nach Antiochien. Und da sagt der Paulus, nein, Barnabas, wir müssen noch mal zurück in die Gemeinden, wir müssen es ihnen noch mal ganz klar sagen. Ins Reich Gottes geht man durch viel Trübsal. Da gehört man zum Herrn Jesus, der vor Angst gezittert hat im Garten Gethsemane. Der seinen Jüngern gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, nicht mein, sein. Was in dein Leben hineingeordnet ist, mit einem komischen Lebensgefährten, mit deiner Eigenart, mit den Genen, die du schon von Voreltern hast, mit deiner Müdigkeit, mit deiner Resignation, nimm dein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Jesus hat nicht gesagt, dann bete und dann ist weg. Vielleicht haben wir zu viel solche schönen Geschichten erzählt, die ich auch erzählen kann, wie der Herr Jesus geholfen hat, wie er mich geleitet hat, wie er in Krankheitsnot geholfen hat, mich vor in schlimmen Situationen bewahrt hat. Aber habe ich Ihnen auch gesagt, dass der Herr Jesus in große Anfechtung führen kann? Mitten unter christlichen Brüdern und Schwestern? Dass man furchtbar einsam werden kann mit Jesus, auf dem Weg, den er führt? Habe ich Ihnen gesagt, dass man nicht alle Not wegbeten kann? Nicht alle Versuchungen? War ich mit Schuld, dass Sie weggeblieben sind, gesagt, dass mit dem Christentum hat doch gar keinen Wert? Jesus und seine ersten Nachfolger waren nüchtern. Sie haben gewusst, alle, so steht es im 2. Timotheusbrief, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, die von Jesus Christus umgeben sind, nicht bloß ein bisschen Lirum Larum, Löffelstiel, Frömmigkeit, sondern die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Bedrängnis, Verfolgung erleiden, müssen. Aber er hat zu wenig gesagt, dass fast als Panne aussieht, wenn ein Christ krank wird. Möchten wir eigentlich alle gesund mal sterben? Die ersten Nachfolger haben gewusst, da muss man einschärfen, dass der Weg des Herrn Jesus, auch schon der Weg der Propheten. Wir lesen doch gerade in der Bibellese, jedenfalls in der allgemeinen Bibellese von Jeremia, weh mir, dass ich geboren wurde, dass ich einsam im Volk Israel sein muss, keiner mit die Botschaft Gottes annimmt. Es kann schwer sein, den Weg des Herrn Jesus zu gehen. Aber sehen Sie, jetzt bin ich alt geworden. Früher haben wir in der Schule gelernt, dass ich tragen mag in Ehren graues Haar. Ob ich in Ehren graues Haar trage, weiß ich. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch Haare habe, gell? Aber mit Ehren graues Haar. Aber als alter Mensch weiß ich von mir selber, und wenn Sie jung sind, es kommt schneller als Sie ahnen, dass Sie älter werden. Alt will ja niemand werden. Jeder fühlt sich noch sehr knusprig, aber die Gefahr des alten Menschen, auch des Christen, der älter wird, ist, dass er erschrickt und Angst hat, werde ich durchhalten. Da ertappt man sich beim Beten in der stillen Zeit, dass man mehr auf die Signale der Zipperlein im eigenen Körper lauscht, also das Wort Gottes, was mit meinem Herz los ist, oder warum kann ich nicht mehr richtig durchatmen? Plötzlich wird mein Körper so furchtbar wichtig. Das erste Anzeichen der Demenz, dass ich keinen Satz in meinem Gebet mehr eigentlich logisch durchführen kann, so mitten im Gebet stecken bleibe, bleibt doch bei keinem Telefongespräch stecken, bei dem ich den Partner auch nicht sehe. Es fängt an mit dem Löchrigwerden des Gedächtnisses. Und mit dem Durcheinander, dass man meint, ach, vor dem Sterben habe ich nicht Angst, aber in der Nacht plötzlich aufwacht an einem Schreckenstraum, es wird doch nicht zu Ende sein. Also, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Geborgensein in Jesus und Abgrund der Angst. Einst, ich weiß von manchen Freunden, die sich mir anvertraut haben, war fröhlich in der Nachfolge des Herrn Jesus und wollten andere dazu animieren und einladen. Und jetzt will die Treue im Besuch der Gemeinschaftsstunde des Gottesdienstes nachlassen, die Aufmerksamkeit im Beten. Nach der Bibellese könnte man fragen, was hast du eigentlich gelesen? Und wir wüssten es nicht mehr, was wir gerade eben gelesen haben. Es will uns zu viel werden, doch in Regelmäßigkeit den Hauskreis, die Gemeinschaftsstunde, die Gottesdienste zu besuchen. Früher haben wir begeistert gesungen, was haben wir geschmettert? Nicht nur Fahrtenlieder und Volkslieder, geistliche Lieder. Und jetzt sagen wir, die Stimme ist zu brüchig, ach, wir lassen es doch morgens bei der Andacht und singen nicht mehr. Ich habe so Angst, dass mein Glaube erlahmt, dass ich ausklinke aus der Gemeinschaft mit Jesus. Sie ahnen nicht, wie älter werdende Menschen nötig hätten, dass man sie stärkt, den Glauben stärkt in der Gemeinschaft mit Jesus. Und dann merken wir, es ist ja erfreulich, dass da heute das Christwerden so wichtig gemacht wird und wir müssen animieren, wir müssen Fernstehen gewinnen. Aber ich habe Angst, dass ich nicht abhänge, wie so viele, die mal dabei waren. Das Neckarstadion oder Gottlieb-Deiner-Stadion heißt ja jetzt, das dürfte keinen Stehplatz mehr übrig haben, wenn wir einladen würden zu einem Treffen derer, die zu Jesus gehörten, mal dabei waren. Aber wir sind schon froh, wenn 40.000 zusammenkommen. Die Angst, wird es auch mich treffen, dass ich aus irgendeinem Grund blau werde und dass die Verbindung aufhört? Wissen die, denen Seelsorge und Verkündigung anvertraut ist, dass ich Glaubensstärkung brauche, auch gerade als älterer Mensch? Früher hat man auch das Lied gesungen, es ist gut, ein Christ zu werden, besser noch ein Christ zu sein. Doch den allergrößten Lohn auf Erden gibt der Herr nur dem allein, der ein Christ beständig bleibt. Ein Superlativ, das Allerwichtigste, Christ zu bleiben. Es war eine Sternstunde in der EKD-Synode, als man so langsam auch in der evangelischen Kirche in Deutschland die Bedeutung von Mission und Evangelisation erkannte und mal ein Thema machen wollte, Christ werden, da der alte Ratsvorsitzende Bischof Kruse gesagt, aber das Thema muss heißen Christ werden und Christ bleiben. Als wir kleine Burschen waren, meine Brüder und ich, ließ uns unsere Mutter das Lied von Allendorf lernen, Herr, habe Acht auf mich, wo es dann heißt, Herr, habe Acht auf mich und lass mich ritterlich den Kampf bestehen, wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht übergehen. Der Teufel legt es drauf an, uns zu sagen, ist denn dein Glaube echt? Bist du nur damals nur mit Begeisterung zum Eidlinger Jugendtreffen gegangen, weil die anderen auch gegangen sind? Weil es so schön war, so harmonisch? Was war denn der Grund? Hat dich Jesus gerufen? Oder was waren deine Motive damals? Ist das belastungsfähig? Der Satan hat beim Hiob gefragt, lieber Gott, probier's doch mal, ob es echt ist. Kratz doch mal ein bisschen. Da wird schon rauskommen, was da echt ist an seinem Glauben. Und so wird der Satan auch versuchen, wenn Satan, Sünde und Welt mich stürmend überfällt. War das bloß en vogue nach 1945, dass die konfessionellen Jugendverbände Zulauf hatten? Weil plötzlich den Nationalsozialismus weg war, bin ich deshalb in den Jugendkreis gegangen, Posaunenchor, Kinderkirchhelfer, weil das damals Mode war, weil das schön war. Wie war es bei Ihnen? Haben Sie Freunde mitgenommen oder hat der Herr Jesus Sie gerufen? Die Angst kann uns überfallen. Was war denn echt mit meiner Glaubensentscheidung? War da wirklich Jesus dahinter? Vor einem Jahr hat mich eine Glaubensschwester aus Württemberg gefragt, es gibt doch die Liedzeile, bis zum Schwören darf ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Wird oft zitiert, auch in Evangelisation. Bis zum Schwören darf ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Sie hat mich gefragt, wo steht das? Dann habe ich mich auf die Suche gegeben. Schließlich habe ich gefunden, in einem alten Gesangbuch des Diakonissenhauses Dresden. Vielleicht gibt es irgendwo im Eidlinger Liedbuch auch. Und da heißt es, Seele, hast du Seelenfrieden? Kannst du trotz dem Teufel bieten? Bist du deines Heils gewiss? Hast du Ruhe von deinen Sünden? Musst du keine Angst empfinden? Stirbst du ohne Kümmernis? Was willst du dem Satan sagen, wenn er dich bis zum Verzagen ängstigend und Zweifeln macht? Das alles kann sein, gell? Bist du gewappnet drauf? Wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht übergehen. Ich habe Ihnen schon gesagt, gerade als alter Mensch hat man Angst, halte ich durch. Bin ich einmal so dement werde, dass ich selber gar kein Gebet mehr sprechen kann. Oder kommt das, was ich auch in unserem Korntaler Altenzentrum erlebe, bei Leuten, die im Glauben standen, die in vorderster Linie bei bekennenden Gemeinde standen. Dass, wenn man mit ihnen eine Glaubensstrophe singen will, sagen, oh nein. Darf ich mitbeten? Oh nein. Bin ich darauf gewappnet, auf die Stunden dieser Anfechtung, dass das, was mir einst das Wichtigste zu sein schien, plötzlich wegfällt, er stirbt. Und in diese Ängste hinein wollen wir nochmal ganz neu hören, was der Herr Jesus sagt. Ich wollte ja bei Ihnen nicht Ängste schüren, aber wir sollen nüchtern werden. Und jetzt lese ich noch einmal, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, sagt der Herr Jesus von seinem Vater. Es ist Gottes Wille, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Jetzt hoffentlich haben Sie gemerkt, dass der Herr Jesus uns, schon wie damals seinen Jüngern, eigentlich sagen will, jetzt Schaut nicht permanent auf euch, was alles passieren könnte. Wir sind ja oft über uns selbst enttäuscht. Schaut nicht bloß auf euch, sondern schaut auf mich, was ich mit euch vorhabe. Unser ehemaliger Landesbischof Helmut Glass, langjähriger Landesjugendpfarrer, hat gern das Wort aus dem Hebräerbrief, lass uns aufsehen auf Jesus, etwas umgeformt und hat uns wichtig gemacht, das hat uns damals Eindruck gemacht, lasst uns wegsehen von uns und dann aufsehen auf Jesus. Wegsehen von unseren Ängsten, wegsehen auch von unseren Schwachheiten, von unserer komischen Art, auf die oft gar kein Verlass ist, lasst uns aufsehen auf Jesus. Zwar kennen Christen nüchtern die Anfechtung des Teufels und die Anklagen, und umso mehr klammern sie sich fest an Jesus, wenn der sagt, wer zu mir kommt, auch Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das hat Jesus ja aufgenommen. Wer zu Jesus kommt, den stößt er nicht hinaus, weil er vom himmlischen Vater gegeben ist. Manchmal, Sie wissen vielleicht, dass mir viel wichtig war, die Sache der Evangelisation und dass wir die richtigen Redner haben und dass wir das richtige Klima haben bei den Versammlungen und die richtige Werbung. Aber vielleicht reden wir viel zu viel von dem, was wir als Menschen tun sollen, tun können, wenn zu Jesus eingeladen wird. Entscheidend ist, was der Vater tut. Beim Württembergischen Jungmännertag 1951, länger her, die als junge Leute denken, das war kurz nach dem alten Fritz, da durfte ich bei einer Sprechmotette mitwirken. Und da hieß es, durfte ich sagen, dein Ruf hat uns getroffen, noch ehe wir uns auf den Weg gemacht. Es betraf damals nicht bloß dieses Treffen, sondern betrifft ja meinen ganzen Glauben. Dein Ruf hat mich getroffen, noch ehe ich das erste Mal in den Kindergottesdienst ging. Vom Vater gegeben. Wir könnten doch gar nicht zu Jesus kommen, wenn nicht dahinter Gott stehen wird. Du, ich möchte, dass Jesus, du den hast, den will ich dir geben. Charles Haddon Spurgeon, der große englische Evangelist, hat einmal gesagt, der Vater hat mit seinem Sohn einen Bund gemacht, in Ewigkeit. Ich will dir eine Schar von Menschen geben, größer als die Zahl des Sandes am Meer, größer noch als die Zahl der Sterne am Himmel. Die sollen dein Eigentum sein. Das hat der Vater dem Sohn versprochen, war die Absicht des Vaters. Und dann hat Spurgeon gesagt, aber weil die kein Kreidezeichen auf dem Rücken haben, und weil sie selber gar nicht wissen, dass eigentlich schon der Vater über sie bestimmt hat, muss ich so evangelisieren, dass das in Erfüllung gehen kann, der Wunsch des Vaters. Dass das zum Ziel kommt. Dass Menschen wissen, ja, ja, der Vater will mich haben bei diesem Jesus, die der Vater mir gegeben hat. Die Konfirmanden, denen haben wir eins zugemutet, dass sie die Auslegungen von Luthers kleinem Katechismus lernen. So schade, wenn das heute nicht mehr geschieht. Glaubenskost. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft oder Kraft zu Jesus Christus, an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Bei den Tausenden, die sich an Pfingsten versammeln. Verehrte liebe Schwestern, Sie müssen wissen, alle Mitverantwortlichen, ist hoffentlich der Vater dahinter. der sie bewegt hat. Ich will, dass die zum Jesus kommen. Und über allen organisatorischen Fragen ist das die Hauptfrage, kann der Herr Jesus, kommt der Vater im Himmel zum Ziel, dass er diese Menschen Jesus geben kann. Normal ist für uns das Glauben an Jesus unmöglich. Jeder Mensch, der sagt, Jesus, den braucht man doch nicht, der ist normal. Der ist nicht einfach bloß gottlos. Der ist vernünftig. Der ist realistisch. Es braucht die geballte Kraft des Schöpfers, dass Menschen zu Jesus kommen und bei ihm bleiben können. Das ist eine gar nicht in Worte zu fassende Würde, die über ihnen steht, die über mir, durch den Vater an Jesus übereignet. Ewig, ewig bin ich sein, ewig dir mein Gott erkaufet. Wir reden so schnell davon, dass Menschen eben hereingeschneit sind, zufällig ein bisschen Anschluss gefunden haben in unseren Kreisen, Gemeinden. Machen Sie nochmal den Glaubensblick. Der hat der Vater gesandt. Da steckt was ganz anderes dahinter. Aber wir sollten uns auch ganz persönlich gesagt sein lassen, wenn die Angst uns überfällt, ob mein Glaube durchhalten kann, wird denn mein schwacher Glaube durchhalten, auch durchs letzte Leiden? Wird er durchhalten bis in die Ewigkeit Gottes? Auch unsere alten Choräle haben so ausgedrückt, Philipp Friedrich Hiller, wenn ich an mir selbst verzage. Stell dir vor, bloß diese Zeile, wenn ich an mir selbst verzage. Nicht mehr sagen, das schaffen wir irgendwie. Nur Mut, irgendwie geht's weiter. Wenn ich an mir selbst verzage, wenn da nichts mehr ist. Gottes Macht, die mich bekehrte, die den Glauben in mir schuf, beten, dulden, kämpfen lehrte, ist mir nahe, wenn ich ruf. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen, ist noch dieser Gott für mich. Der Gott, der mich Jesus gegeben hat, der bleibt dabei, auch wenn ich an mir selbst verzage. Die große Würde, das höre ich einmal heraus, vom Vater durch den Vater dem Sohn gegeben, anvertraut, zu treuen Händen. Und jetzt sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 17. Jesus hat ja, und das erzählen uns die Evangelien eindrücklich, niemand hinausgestoßen. Es waren ja schon merkwürdige Gestalten. Diese Frau mit ihren 5 Partnerschaften am Brunnen von Sychar, die Aussätzigen, sogar die Jünger, als sie Jesus missverstanden oder nach 3 Jahren nicht recht verstanden haben, als die mitten im Ehebruch ergriffene Frau vor Jesus geschleudert wurde. Wir hören die Geschichten, die sind uns gewohnt. Aber als vorgestern bei mir einer stand und sagte, der Pfarrer Wanner ist nicht da, ich hätte gern 10 Mark, ich muss nach Stuttgart fahren, habe ich gesagt, Entschuldigung, bitte zuständig, gehen Sie mal aufs Verwaltungsamt. Ich bin doch froh, wenn ich die Leute mal abschütteln kann. Ich brauche doch nicht für jeden, der merkwürdig ist und merkwürdige Bitten vorträgt, zuständig sein. Der Jesus hätte da und sagt, Entschuldigung, also ich habe einen göttlichen Auftrag in dieser Welt, ich kann mich nicht mit jedem kleinen Bettler beschäftigen. Nicht einen zurückgestoßen. Und als er beim reichen Jüngling sagte, dir fehlt noch was, hat er nicht gesagt, erledige zuerst diese Geschichte, sondern gesagt, komm, folge mir nach. Ich bin zuständig. Einladung. Jesus hat damals keinen zurückgestoßen, der ihm gegeben hat. Als Gott vorhatte, dass selbst den mit Jesus gekreuzigt neben ihm in Ewigkeit Jesus gegeben ist, mit ihm ins Paradies, hat Jesus nicht gesagt, jetzt habe ich bloß noch Zeit für mich, ich kann nichts mehr anderes denken. Es gibt Zeiten der körperlichen Schwachheit, in denen sie sagen werden, vielleicht habe ich es gesagt, aber ich kann niemand sehen. Bitte keine Besuche. Und der Herr Jesus hat noch in Sterbensnöten sich um den gekümmert, der ihm vom Vater gegeben war. Keinen zurückgestoßen. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Denken Sie keinen Augenblick, Sie seien zu nebensächlich. Wenn Sie zu Jesus gekommen sind, er hat keinen zurückgestoßen. Und das Letzte, was ich hören will, bis in die Ewigkeit hinein, will Jesus keinen von denen verlieren, die ihm vom Vater anvertraut sind. Was der Vater mir gegeben hat, will ich es auferwecken am jüngsten Tag. Sie sollen das ewige Leben haben. Ich will es auferwecken am jüngsten Tag. Die, die der Vater mir gegeben hat. Ich möchte Ihnen heute noch einmal diese Vokabel gegeben wichtig machen. Jesus hat sie immer wieder gebraucht. Offenbar war sie für das, was er empfunden hat, was der Vater ihm anvertraut hat, das Wichtigste. Johannes 17, die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich weitergegeben, treu bewahrt, weitergegeben. Die Menschen, die du mir gegeben hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, mit mir und mit dir so verbunden sind, wie ich mit dir verbunden sein darf. Immer wieder dieses Gegeben. Wenn Menschen zu Jesus kommen, dann steht die schöpferische Macht Gottes dahinter. Und nun soll auch bis in die Ewigkeit hinein Gottes unendliche und unvorstellbare Kraft mobilisiert sein, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Der Jesus, der seinem Petrus, der sich selbst nicht recht einschätzen konnte, gesagt hat, der Satan wird dich versuchen. Wie im Schüttelsieb der Weizen gesichtet wird. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Jesus ist doch heute noch da, vor dem Vater, erhöht zum Vater. Letzte Instanz. Und dort betet er, wie er es im Gleichnis gesagt hat, Vater, lass ihn noch um dieses Jahr, bis das er Frucht bringt. Vater, ich bitte dich für den Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört, ist angefochten vom Satan. Wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh, so hat Woltersdorf gedichtet. Wenn ich auf Jesus achte, so steige ich in die Höhe. Er sagt, der Vater hat mir Menschen gegeben. Und es ist des Vaters Wille, dass ich bin zuständig. Nichts verliere von dem, die mein Vater gegeben hat. Und jetzt lassen Sie das für jedes von uns gelten. Wir säßen doch nicht hier, wenn nicht der Vater dahinter stehen würde. Dann hätten Sie gesagt, ach, ich kann den Mittagsschlaf brauchen. Den hätten Sie auch sicher gebraucht. Aber Sie waren bewegt. Hier in Eitlingen ist nicht so wie in manchen Gemeinden oder Gemeinschaftsstunden, dass man sagt, ich kann nicht im Hauskreis, ich kann nicht fehlen, was sagen die anderen, die gucken, wo ich nicht da bin. Können kommen oder auch nicht kommen. Nehmen Sie es mal ganz ernst, vom Vater bewegt, jetzt dieses Wort zu hören. Jesus hat Acht auf mich, dass ich nicht verloren gehe. Dass, wenn es auch nur wenige sind, die, wenn Jesus wiederkommt, dabei sein werden, ich dabei bin. Das ist des Vaters Wille, dass ich nichts verliere von allen, die du mir gegeben hast, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Wir dürfen es Jesus zutrauen, dass er das auch zum Ziel führt. Früher war in unserem Gesangbuch das ein Lied, das mir schon mein Großvater in jungen Jahren wichtig gemacht hat. Es ist etwas des Heilandsein. Ich dein, Herr Jesus, und du mein in Wahrheit sagen können. Größer als aller Adel, den wir je bekommen können, wichtiger als Bundesverdienstkreuz und Verdienstmedaille Baden-Württemberg. Ich darf Jesus gehören in Ewigkeit. Er sorgt dafür, auch wenn ich schwach werde, dement werde, wenn meine Lippen sich zu keinem Gebetssatz mehr formulieren, dass wir durchkommen. Amen. Jetzt darf ich mit Ihnen diesen Herrn preisen, der so Großes mit uns vorhat. Du treuer Hohepriester, fürsorgender Jesus, in deinem Erbarmen kennst du all unsere Schwachheit, dass wir eigentlich unzuverlässig sind, dass wir nicht einmal zum Glauben kommen könnten, ohne die geballte Macht des Vaters. Aber dann sind wir da. Darum sind wir hier, weil du uns eingeladen hast, weil du um uns geworben hast. Und du bist der ewige Gott, der die Zeiten umspannt. Dir wäre es doch zu wenig, wenn wir nur einige Jahre unseres Lebens dabei wären. In deinem Erbarmen siehst du auch unsere Unzuverlässigkeit, dass wir so schlecht belastbar sind, dass wir Angst haben. Und jetzt trittst du ein, ist der Wille des Vaters, dass du nichts verlierst, Jesus, auch keins von uns. Lass uns einmal dankbar vor deinem Thron stehen, dankbar, dass du das gewirkt hast, uns diesen Adel geschenkt hast. Amen. Jetzt wollen wir singen das Lied 256, Jesus, dir nach, weil du rufst, 256, Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir wollen wir folgen, großer Herr.
Thank you.
Vielen Dank, Herr Prälat Schäffbuch. Wenn jemand mich fragt, wie war die Bibelstunde, dann werde ich sagen, ernst und mutmachend und Jesus groß gemacht. Vielleicht sind Sie damit einig. So war's doch, gell? Vielen Dank. Nächsten Sonntag werden Schwester Edeltraut und ich uns in die Bibelstunde in etwa teilen. Schwester Edeltraut wird berichten von der Arbeit in Esquel, Argentinien. Und danach sind wir zur Hochzeit in Kana eingeladen mit Jesus und seinen Jüngern. Am Mittwoch beginnt wieder unser Bibelstudienkreis, der Mittwochkreis. Wir wollen im Wort Gottes graben und haben mit dem ersten Buch Mose begonnen. Da sind entscheidende Weichenstellungen für unsere Welt heute gefallen. Und darum wird es in Kapitel 3 gehen. Das kommt nämlich am Mittwoch dran. Und nun, also übrigens, manchmal wird gefragt, ist der Mittwochkreis was für besonders Erlauchte? Ja, jeder, der kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Dann gehört man auch zu den Erlauchten. Und nun seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.